Danke an Mitzi, unsere neue Förderin, und an Clemens, dass ihr unseren Podcast neu unterstützt. Es ist für uns immer eine große Motivation, wenn neue Personen dazukommen und helfen, dass jede Woche eine Erklär mir die Welt-Folge für alle gratis zugänglich ist. Ein großes Danke auch an alle anderen 420 Personen, die mithelfen und unter erklärmir.at/support den Podcast finanzieren. Diese Woche möchte ich euch nochmal aufmerksam machen auf die Person, die ganz am Ende unserer Folge zu hören ist, und zwar Uwe, unser Hörer des Monats. Der Uwe war jetzt bereits bei den letzten drei Folgen zu hören. Er ist Eventmoderator und Sportkommentator in Graz und hat eben ein bisschen was über sich erzählt. Bleibt also gerne bis zum Schluss dran, um ihn besser kennenzulernen. Das ist nämlich auch genau die Idee von diesem Format, dass wir mit der Zeit so ein Bild bekommen, wer die anderen Erklär mir die Welthörerinnen so sind. Meldet euch also gern unter erklärmir.at/monat. Wir freuen uns sehr auf euch.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, was uns die Wissenschaft und die Psychologie darüber sagen, wie Menschen ein glückliches und zufriedenes Leben führen können. Und das erklärt uns Inga Großmann. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Hallo, liebe Inga, ich freue mich total, dass du hier bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, ich bin Inga. Ich habe Psychologie studiert und danach promoviert und war dann auch 3 Jahre Psychologieprofessorin an einer Universität und bin also den wissenschaftlichen Weg, Karriereweg gegangen und dann gleichzeitig auch den wirtschaftlichen. Ich habe also in verschiedenen Startups gearbeitet, die auch mit Glück und psychischer Gesundheit zu tun haben.
Inga, ich habe eine gemeinsame Freundin von uns gefragt, zu wen soll ich interviewen? Wer kennt sich aus? Nicht nur mit einzelnen Studien, sondern wirklich mit der Forschung. Und darum soll es heute auch gehen. Es ist keine Anleitung, so wirst du glücklich in 7 Schritten. Vielleicht geben wir ein paar Rahmenbedingungen, die bei der Orientierung helfen können.
Würden wir auch hinkriegen.
Genau. Und es geht irgendwie nicht darum, so, weil das kennt man aus den Medien, eine Studie sagt das, eine andere Studie sagt das, sondern du und wir haben uns wirklich angeschaut, okay, was sind die guten Studien, was haben die gemeinsam und was kann man daraus für allgemeingültige Schlüsse ziehen? Probier mal zumindest, genau. Und zu Beginn würde ich dich gerne fragen, Glück oder Zufriedenheit, das sind ja extrem individuelle Dinge. Wir Menschen sind alle verschieden. Der eine liebt Fußball, der andere Essen, die andere Person ist gerne unter Menschen, die andere am liebsten alleine. Wie kann denn die Forschung oder die Psychologie überhaupt zu so größeren Aussagen kommen? Oder wie kann sie Glück messen und ja, wie geht das?
Spannende Frage. Das ist ähnlich wie, sehe ich das gleiche Rot wie du oder siehst du vielleicht mein Blau und bezeichnest es als Rot? Also es gibt sozusagen standardisierte Fragen, also die Fragen werden auf die gleiche Weise immer wieder gestellt und das gleiche Antwortformat. Also zum Beispiel Lebenszufriedenheit kann man messen, indem man fragt, wie zufrieden bist du allgemein aktuell mit deinem Leben auf einer Skala von 0 bis 10. Von 0 gar nicht und 10 besser geht's nicht. Mhm. Und es gibt jetzt verschiedene Aspekte von Glück oder Zufriedenheit, die typischerweise misst, zum Beispiel die World Health Organisation, also die Weltgesundheitsorganisation, schlägt vor, sowohl Funktionalität zu messen, wie gut man in seinem Alltag funktioniert. Das ist so eine Ebene, das Mindestmaß, um ein Leben zu führen erstmal. Und dann, um es glücklich zu führen, braucht man dann eben weitere Aspekte wie positive Gefühle, Sinn erleben, mhm, ja, und auch hedonistisches Glück. Mhm. Also, wie häufig empfindet man Freude, Bedürfniserfüllung?
Mhm. Ja. Und das heißt, man kann Leute einfach fragen, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Man kann sich anschauen, wie oft empfindest du Freude in deinem Leben? Kommst du in deinem Alltag zurecht? Empfindest du positive Gefühle? Und dann kann man daraus Schlüsse ziehen, was haben vielleicht die Leute gemeinsam, die oft sagen, ja, ich empfinde viel Freude, viel Positives, ich bin sehr zufrieden. Was haben die vielleicht gemeinsam in ihrem Leben, was ist in deren Leben passiert oder was haben die gemacht? Und was haben vielleicht andere Menschen, die wenig positive Gefühle berichten können, die wenig Freude haben, was ist bei denen ähnlich? Und dann kann man komplizierte statistische Methoden anwenden und irgendwie schauen, was hängt wie zusammen.
Und man kann natürlich auch schauen, welche Dinge dazu führen, dass jemand glücklicher wird. Also zum Beispiel Therapieforschung ist ja ein Klassiker.
Mhm. Also man kann die Leute
beobachten im Verlauf ihres Lebens und dann schauen, bei welchen Ereignissen zum Beispiel wird jemand glücklicher. Also typischerweise steigt zum Beispiel im Durchschnitt die Lebenszufriedenheit, wenn man einen Partner hat. Also wenn man in eine Beziehung eintritt, kommt natürlich dann auf den Partner an. Es ist nur ein Durchschnittswert. Oder die Lebenszufriedenheit sinkt, wenn man seinen Job verliert oder seinen Partner verliert.
Mhm. Ja. Und das ist eine wichtige Aussage, alles da, was wir heute reden, das ist im Durchschnitt so. Es gibt Leute, die sind ganz wenig mit anderen Menschen in Kontakt und sind sehr zufrieden damit. Und im Durchschnitt hilft mehr Kontakt mit anderen Menschen dazu, dass man glücklicher und zufriedener ist. Genau, du hast schon angekündigt, deine Formel fürs Glück, Inga, widmen wir uns der mal. Also wie hast du da, also deine Herangehensweise war, du hast für dich so, was ist, wofür gibt's Evidenz, wissenschaftlich fundierte Evidenz, was Menschen im Durchschnitt zufrieden, glücklich macht, wie hast du das für dich definiert da?
Ich habe mir verschiedene Arten von Forschung angeschaut und eine ganz spannende Studie war diese Harvard-Studie, die der Waldinger,
Robert genau, Waldinger.
Vererbt bekommen hat von vorherigen Professoren. Und da wurden Menschen über 85 Jahre begleitet und immer wieder gemessen, wie zufrieden sie waren. Also eine sehr große Menge von Leuten. Waren es 35.000? Irgendwas in dem Dreh.
So was, ja. Was krass ist, so viele Leute und vor allem so lange. Mhm. Ja.
Also die Aussagen, die aus der Studie gezogen werden, sind etwas zu stark vereinfacht. Also Waldinger sagt, dass Beziehungen oder gute Beziehungen einen glücklich machen. Das kann man ganz so natürlich nicht runterbrechen. Also wie du gerade schon gesagt hast, manche Leute haben mehr Bedürfnis nach Beziehung, andere weniger. Und es gibt aber auch eine Gruppe von Menschen, so sind es ungefähr 15%, bei denen das nicht so einen starken Einfluss hat. Also zum Beispiel ist das auch bei Geld der Fall. Also wenn man mehr verdient, ist man typischerweise glücklicher. Aber es gibt so 15%, bei denen die trotzdem unglücklich sind.
Mhm. Ja. Total spannend. Und diese Studie habe ich auch gelesen, wo es um diese 15% ging. Und ich glaube, da war die Erklärung dann, im Durchschnitt ist jemand mit mehr Geld glücklicher, zufriedener als jemand mit weniger Geld. Aber es gibt einen bestimmten 15% Satz an Menschen, die vielleicht, wo ganz tragische Umstände im Leben, psychische Krankheiten, Todesfälle, Trennungen, wo es ein bisschen egal ist, ob man jetzt mehr oder weniger Geld hat, wenn man beim bestimmten Niveau, also wenn man nicht mehr, wenn man sich die Grunddinge leisten kann, dann ist das restliche Leben eher vom Leid geprägt oder von den Dingen, die einem passiert sind und nicht so, hui, ich kann mir jetzt eine schönere Wohnung oder einen Urlaub leisten.
Also man weiß natürlich nicht ganz genau, warum das bei den 50% so ist, aber es hängt zusammen statistisch mit negativen Erfahrungen in der Kindheit, also was wie Vernachlässigung oder Gewalt in der Familie. Und es könnte natürlich auch genetisch mitbedingt sein. Also es gibt zwar starke Umwelteffekte, aber die Genetik hat auf jeden Fall auch einen Einfluss, was unter 50%. Trotzdem spielt es ja auch mit einer Rolle.
Ja. Und Umwelteffekte, das ist der schöne wissenschaftliche Begriff für Dinge, die rund um dich passiert sind, also Menschen, wie die mit dir interagiert haben, ob du Gewalt erfahren hast zum Beispiel, oder das sind Umwelteffekte.
Zum Beispiel, genau. Oder, und dann gibt es natürlich noch die Interaktion, also welche Umwelt man sich dann sucht.
Okay, aber haben wir mal festgehalten, bei dieser sehr langfristigen, sehr großen, sehr beliebten und seriösen Studie von Harvard ist rausgekommen, dass im Durchschnitt vielen Menschen gute Beziehungen dazu hilft, ein glücklicheres und zufriedenes Leben zu führen.
Nicht, richtig, und nicht, das war der stärkste Faktor.
Stärkste Faktor, ja.
Es ist ein bisschen wie der Generalschlüssel im Schlüsselbund, der in die meisten Türen passt. Also Beziehungen sind wie ein Katalysator und sie puffern auch Belastungen ab, die normalerweise zu einer Reduzierung der Lebenszufriedenheit führen.
Mhm.
Also kennen wir bestimmt, wenn wir was Schlechtes erleben und wissen, dass wir unsere Freunde anrufen können. Deswegen, wenn wir jemanden haben, den wir nachts um 4 anrufen können, sagen können, ich brauche Hilfe, dann sind wir generell sehr viel entspannter.
Ja, und Beziehung ist da nicht definiert, so du hast eine Paarbeziehung, sondern du hast Menschen in deinem Leben, an die du dich wenden kannst, die für dich da sind, denen du vertraust. Und das ist nicht nur jetzt so diese eine Studie von Waldinger, die das zeigt, sondern das ist eigentlich so sehr gut bestätigt, wie wichtig das im Durchschnitt für Menschen ist und für ein gelungenes Leben.
Richtig, das zeigt sich in eigentlich allen Studien, die ich kenne. Also es gibt diese berühmte Studie zu Dingen, die man bereut, wo man viele Leute gefragt hat, die gerade im Sterben lagen. Und unter den Top 5 sind auch viele der Dinge beziehungsbezogen. Zum Beispiel, dass man wünschte, man hätte die Jugend seiner Kinder nicht verpasst. Oder man wünschte, man hätte sich mehr Zeit genommen für andere Dinge als Arbeit. Also da geht es ja wahrscheinlich auch um Beziehungen. Und man wünschte, man hätte Kontakt zu Freunden nicht verloren. Und man findet auch in der Psychotherapieforschung einen interessanten Moderator-Effekt von der Qualität von Beziehungen, dass wenn ein großes soziales Netzwerk da ist, dann kann Psychotherapie besser helfen.
Mhm.
Und natürlich auch, wenn die Beziehung zum Therapeuten selbst gut ist.
Mhm.
Beziehungen scheinen für uns als soziales Wesen, als Rudelwesen einfach eher elementar zu sein.
Ja, das fühlt mich sehr bestätigt. Ich habe vor ein paar Jahren sowas geschrieben, wenn ich in 10 Jahren auf heute zurückblicke, wofür werde ich mir dankbar sein? Und ein Ding war so, verzeihen. Es gab so eine Freundin, mit der war ich zerstritten und habe länger nicht mit ihr geredet. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann bist du alt und wirst nicht stolz drauf sein. So, ha, der habe ich lange nicht geredet.
Ja, das ist eine gute Frage, die man sich stellen kann. Wenn du morgen sterben würdest, was würdest du bereuen? Ja.
Ich mag das Experiment immer wieder. Das habe ich aus einem Buch, ich glaube, 7 Habits of Highly Effective People heißt das Buch. Und eines davon war, stell dir dein eigenes Begräbnis vor und da reden deine engsten Menschen über dich und wofür sie dich geschätzt haben. So jemand aus deiner Familie, jemand aus dem Freundeskreis, jemand aus deinem Arbeitsumkreis und dann noch vielleicht jemand von einem Hobby oder einem Engagement oder so. Und was möchtest du, dass die Leute sagen über dich? Das liebe ich so. Manchmal sich vorstellen, dass man stirbt. Kann dazu helfen, dass man nicht erst am Sterbebett drüber nachdenkt, was eigentlich ein gutes Leben ausmacht. Wenn du sagst, Beziehungen, das zeigen alle guten Studien, sind total wichtig für uns. Ist das irgendwie dann noch...
Ich wollte dazu noch was ergänzen,
wenn
ich darf. Und zwar, was ich besonders spannend finde an dieser Forschung, ist, dass was uns am glücklichsten macht, scheint uns auch traurigsten zu machen. Also es gibt ja nicht nur, man geht ja nicht nur in Beziehung rein, sondern auch aus Beziehung raus.
Mhm.
Und Trennung und Todesfälle sind einfach extrem belastend. Das heißt also, immer wenn man eine Glücksquelle in sein Leben zieht, dann zieht man auch eine potenzielle Trauerquelle in sein Leben, weil dahinter Bedeutung steckt. Also alles, was einem wichtig ist, löst starke Gefühle aus. Und deswegen findet man kein Glück ohne eben auch Unglück. Und ja, das würde ich sagen, macht das Leben aus.
Sehr weise Aussage. Ich mache immer den Vergleich für mich selber. Was mir sehr einleuchtet, ist so, ich habe Ökonomie studiert. Und da gibt es einen klaren Zusammenhang. Je mehr Risiko du eingehst auf Finanzmärkten, desto höher ist deine erwartete Rendite. Je weniger, desto weniger kannst du verdienen. Du hast dann auch mehr Sicherheit. Da kann weniger passieren, wenn du dein Geld auf ein Sparbuch legst. Vielleicht geht die Bank pleite. eventuell der Staat, der das abgesichert hat, aber wahrscheinlich nicht. Dafür wirst du nie Zinsen bekommen damit. Aber ich lege mein Geld in Aktien an. Wenn Trump Zölle, 120% Zölle auf China legt, dann verliere ich 10% meines Vermögens.
Ja.
Aber es kann auch genauso in die andere Richtung gehen. Und so ist es auch mit den schönen Dingen im Leben.
Das stimmt. Auch ohne Risiken wäre es ja auch langweilig.
Voll.
Das weiß auch jeder gute Game Designer. In Psychologie wird im Game Design auch sehr differenziert dazu verwendet, um eine Erfahrung neu aufzubauen. Da kann man sehr viel lernen darüber, was Menschen eigentlich toll finden oder was sie glücklich macht im Erleben. Und Spiele, bei denen nur positive Motivationen verwendet werden, führen nicht typischerweise dazu, dass Menschen das Spiel richtig gerne spielen, sondern man muss auch Sachen verlieren können, also oder Sachen nicht hinbekommen, damit das Ganze interessant ist.
Okay, also, cool. Ja. Jetzt hören uns vielleicht Leute zu und die wollen es genau wissen. Okay, Beziehungen sind wichtig, ja, nicht, aber was genau? Gibt es eine bestimmte Qualität an Beziehungen? Gibt es eine bestimmte Quantität? Braucht man viele enge Freunde oder ein paar weniger enge Freunde? Ist es gut, einen großen Freundeskreis zu haben? Gibt es darüber auch allgemeingültige Aussagen?
Ja, ganz lose. Also das, was sich die Menschen also 90% am meisten wünschen, ist eine enge Partnerschaft. Also das scheint ein sehr wichtiges Thema zu sein für viele, vor allem für Männer. Der Effekt für Männer auf Lebenszufriedenheit ist stärker, also Männer, die in einer guten Partnerschaft sind. Und bei Freunden, also bei den ganz engen Freunden, ist es vor allem wichtig, dass man eben die hat, die man nachts um 4 anrufen würde und weiß, dass sie da wären, wenn irgendwas wirklich Schlimmes ist. Und von denen braucht man auch gar nicht so viele. Wichtig ist, dass es davon mindestens 1 oder 2 gibt. Also ich sage 1 oder 2 oder am besten auch 3, weil es wie beim Investment auch wichtig ist, zu diversifizieren. Also das ist wie so ein Glücks-ETF. Also,
ja.
Also lieber natürlich weniger ganz enger, aber es ist schon besser, wenn man auch mehrere Menschen hat, auf die man sich potenziell verlassen kann. Und das sozusagen ausgeweitete Netzwerk hat dann auch eine andere Funktion, ist eher dafür da, um an Informationen zu gelangen und dann an potenziell andere Ressourcen, die man braucht, um sein Leben spannend zu machen. Aber am wichtigsten ist der ganz enge Kreis.
Ja. Wir gehen auch dann darauf ein, was heißt denn das jetzt für das eigene Leben? Was könnte man denn machen? Aber ich würde gerne deine Glücksformel, den Glücks-ETF, noch weiter durchgehen. Also fangen wir vielleicht davor, also Glück ist gleich. Jetzt haben wir schon gesagt Beziehungen, aber davor hast du noch was geschrieben, das ist, nennst du die Baseline, also so die Grundstimmung, kann man das so übersetzen? Oder?
Ja, in der Forschung bezeichnet man das als Setpoint. Man hat versucht, als erstes herauszufinden, ob vielleicht Menschen einfach dazu verdammt sind, zu einem bestimmten fixen Punkt zurückzukehren, nachdem irgendwas Schlimmes oder Gutes passiert ist. Und also das ist zu einem kleinen Prozentsatz der Fall. Deswegen ist die Baseline schon auch wichtig. Das war so der genetische Anteil im Grunde. Und genau, man könnte sagen, also Baseline plus und dann...
Genau.
Fügen wir den Faktor Beziehung hinzu.
Und bleiben wir noch kurz bei der Baseline. Ja. Es gibt ja, wenn man sich anschaut, das würde heißen, 2 Menschen, denen relativ ähnliche Dinge passieren im Leben, die relativ ähnliches Leben haben, was jetzt vielleicht Geld und zu den anderen Dingen kommen auch noch und Beziehungen betrifft. Und die eine Person, die steht einfach auf und ist grundsätzlich einmal besser drauf und eine andere Person steht auf und denkt sie vielleicht, boah, schon wieder bewölkt. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber einfach so, was man eh kennt, es gibt einfach Menschen, die sind grundsätzlich eher fröhlich und es gibt Menschen, die sind grundsätzlich, da müssen ein paar Dinge
eher mal... Eher grummelig.
Ja. Genau, eher grummelig. Genau, und diesen Basiswert gibt's einfach und auf dem baut man dann auf und das hat viel mit unserer Genetik, unserer Persönlichkeit, mit der wir ausgestattet wurden, zu tun. Und... ja, das ist, damit müssen wir quasi arbeiten, suchen wir uns nicht aus. Ja. Okay, Baseline, Basis, Grummeligkeit oder Fröhlichkeit.
Grummeligkeit ist
genau. Dann unsere Formel, wir bleiben mathematisch, plus Beziehungen. Und du hast dann geschrieben mal 3. Also weil das wirklich...
Der Generalschlüssel. Wir
haben das Generalschlüssel, das Wichtigste, der wichtigste Faktor ist, ein paar Menschen im Leben zu haben, auf die man sich verlassen kann und mit denen man gerne ist.
Und vor allem, also unter den Menschen, die einem nahestehen, auch keine Beziehungen, die einen stark belasten. Also wir kennen alle den oder einen Freund oder die eine Freundin, die in einer toxischen Beziehung gelandet ist und dann einfach komplett mit ihrem Leben nicht mehr zufrieden war, glaube ich.
Voll. Dann hast du geschrieben, plus Sinn, Klammer, mal 2.
Genau, also auch wichtig, nicht ganz so wichtig wie Beziehungen, aber eben auch total relevant ist, dass man seinen Werten entsprechend lebt. Und für die meisten bedeutet das, etwas zur Gesellschaft oder zur Welt beizutragen, es in irgendeiner Weise besser zu machen. Für manche auch nicht, für manche ist es, die Welt besser zu verstehen oder also irgendeinem anderen Ziel näher zu kommen, quasi die Mission. Also wenn das Leben ein Computerspiel wäre, dann wäre das eben das Endziel.
Und woher weiß man das, dass das wichtig ist für Menschen?
Wie meinst du das aus? Woher weiß man, dass Sinnerleben wichtig ist?
Genau, also welche Studien kennst du dazu und wie kommst du zu dem Schluss, dass das bei dir in der Gleichung da so relevant ist?
Also ja, in der Harvard-Studie, die wir vorhin besprochen haben, ist es erhoben, auch unter anderem als Erleben von Sinnstiftung während der Arbeit. Und es gibt jetzt eine neuere Meta-Analyse zu Faktoren, die Einfluss haben und dann auf das Glück. Und da kommt auch raus, dass vor allem etwas für Menschen zu tun, denen es schlecht geht, auch einen positiven Einfluss hat, also Spenden vor allem.
Ja, also Sinn ganz allgemein, das kann sein, ich finde Sinn in meiner Arbeit, ich finde Sinn in einer Tätigkeit, keine Ahnung, wie wir bei Erklär mir die Welt, alles auf der Welt zu verstehen.
Und Sinn, anderen die Welt zu erklären.
Genau, oder Sinn darin, vielleicht meine Kinder zu erziehen, eine besonders gute Oma oder Opa zu sein, Flüchtlingen zu helfen. Kann auch sein, ich habe einen wunderschönen Garten und da kommen auch Vögelchen und Würmer und kleine Kaninchen und die freuen sich drüber. Und das ist so das, was ich zurückgebe. Aber prinzipiell ist es eher mal was nach außen gerichtet, obwohl es auch, wenn ich sage, ich möchte die Welt verstehen, kann ich es auch nur für mich tun. Ja.
Also man sagt ja auch, wenn man etwas Schlechtes erlebt, auch bei traumatischen Ereignissen, dass man versuchen soll, sich das einen Sinn reinzulegen. Und das Sinnerleben ist auch nicht notwendigerweise etwas, das sich gut anfühlt. Also es kann glücklich machen, ohne sich gut anzufühlen. Das weiß, glaube ich, jeder, der Kinder hat. Also
ja.
Sinnerleben steigt, wenn man Kinder bekommt. Und das generelle hedonistische Glück, das dingt etwas. Also der Komfort und Spaß und Freude im Alter.
Ja. Dann, also wir sind jetzt bei, man hat mal so einen Grundstamm an Fröhlichkeit oder Grummeligkeit, dann kommen 3-mal Beziehungen, also Faktor 3 Beziehungen, was ganz wichtig ist, dann 2-mal in die Gleichung Sinn, auch sehr wichtig. Also wenn man ein paar Menschen hat, auf die man sich verlassen kann, niemanden, der einen total runterzieht oder fertig macht und dann gleichzeitig sein Leben so lebt, dass das irgendwie im Einklang mit den eigenen Werten ist und man das irgendwie als sinnvoll empfindet, dann ist man schon relativ gut aufgestellt. Als nächstes kommt bei dir in der Gleichung.
Hat man eigentlich schon fast alles, ja.
Hat man schon gewonnen. Dann kommt bei dir noch dazu Gesundheit.
Genau, also du kennst bestimmt den Spruch, man merkt erst, wie wichtig Gesundheit ist, wenn man sie nicht mehr hat. Also wir sehen es so als selbstverständlich, dass wir uns frei bewegen können, dass unsere Sinnesorgane alle gut funktionieren, wir alles gut auswerten können und wir kognitiv, also geistig dazu in der Lage sind, unsere alltäglichen Aufgaben zu verrichten und miteinander zu interagieren. Wenn das dann irgendwann nicht mehr so gut geht, dann fühlen wir uns stark eingeschränkt. Unglücklicher.
Ja. dann kommt dazu in der Gleichung, neben Beziehungen, Sinn, Gesundheit, Geld. Schon darüber geredet, mehr Geld ist kein Surprise,
besser ist weniger Geld. Mehr Geld ist tatsächlich besser. Und die Harvard-Studie zeigt, dass es einen eher moderaten Zusammenhang gibt. Und das ist aber potenziell ein Bias. Also es könnte natürlich auch daran liegen, dass da Personen untersucht worden sind, die in Ländern leben, in denen man finanziell schon gut abgesichert ist. Für Personen, die sehr wenig Geld haben, also auch Personen in ärmeren Ländern, ist der Zusammenhang sehr viel größer. Also vor allem unten ist der Zusammenhang größer. Also wenn man jemandem, der nichts oder sehr wenig hat, einen Dollar gibt, ist das für den einen großen Effekt und für dich oder mich wahrscheinlich eher kein.
Ja. Aber gibt es auch Studien so von Kahneman und Killingsworth, die zeigen auch in westlichen industrialisierten Ländern, dass da auch...
Es gibt trotzdem auch für dich und mich wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie viel du verdienst, aber bei mir gäbe es auf jeden Fall auch Raum nach oben, um noch mehr Komfort zu bekommen. Also zum Beispiel, wie man wohnt, wie man sich bewegt von A nach B und auch, ob man die Dinge, die man vorhat, auf eine nicht stressige Weise erleben kann. Also es gab zuerst, in der ersten Studie, die zum Zusammenhang zwischen Geld und Glück durchgeführt wurde, den Konsens, dass ab $75,000, glaube ich, war das Einkommen, man das Glück nicht mehr zusammenhängt mit dem Geld. Und dann haben sie danach nochmal anders gemessen, also das Glück anders gemessen, indem sie im Alltag öfter gefragt haben, also wie geht's dir jetzt gerade in diesem Augenblick? Also etwas feingetunter nochmal geschaut, irgendwie reingezoomt. Und im Vergleich zu dem alle zwei Wochen einmal fragen, hat sich bei dem feingetunten Messen dann doch noch ein Unterschied gezeigt, weil im Alltag einfach mehr Komfort dann da war.
Mhm.
Also kennen wir alle, wenn man wie in den Bus steigt und das ist voll und es riecht komisch, dann in dem Augenblick ist man vielleicht nicht ganz so glücklich wie mit einem Privatjet.
Ja.
Oder sich immer ein Uber nehmen kann und gar nicht darüber nachdenken muss, ob das jetzt ins Gewicht fällt.
Ich bin am glücklichsten günstigen Fahrrad, aber es ist wieder eine andere Sache.
Ja, das stimmt. beim Fahrradfahren und laut singen bin ich auch
glücklich. Aber prinzipiell schon einleuchtend, wenn man mehr Ressourcen hat, dann kann man auch Dinge, die passieren, besser abfedern. Man kann sich vielleicht eine Wohnung leisten, die ruhiger ist oder die am Ort ist, der irgendwie besser angebunden ist, wo es einfacher ist, sein Leben zu bestreiten.
Stressfaktoren rausnehmen.
Genau. Ja.
Ja, und dann als nächstes, der nächste Faktor sind Dinge, die uns im Alltag glücklich machen. Also ganz generell, sich körperlich zu betätigen, scheint das ganze Hormonsystem, das Transmittersystem zu regulieren. Und deswegen wäre also am bestenfalls täglich Bewegung gut. Genauso wie täglich positive Interaktionen mit anderen zu haben.
Mhm.
Also positiven Kontakt.
Mit anderen Menschen.
Mit anderen Menschen,
genau. Ja.
In der kognitiven Verhaltenstherapie, in der Aktivierung bei depressiven Personen sagt man immer mindestens eine angenehme Aktivität pro Tag.
Mhm. Ja. Ich habe mir das mal angeschaut, weil mir hilft das sehr jetzt so. Also ich hatte Depressionen vor ein paar Jahren. Und ich habe mir das dann mal angeschaut und Sport oder Laufen war spezifisch, hat sogar größere antidepressive Wirkung im Durchschnitt als Antidepressiva.
Ja, das stimmt.
Mhm.
Es ist tatsächlich hilft Sport sogar bei ADHS-Patienten, also punktuell. Man kann sich anscheinend besser konzentrieren, selbst wenn man Schwierigkeiten mit dem Konzentrieren hat, nachdem man sich sportlich betätigt hat.
Spannend. Das werde ich meiner guten Freundin mit ADHS, die sportvoll ist, dann gleich in den Kopf werfen.
Einfach ein sehr stabiler Effekt, genauso wie guter Schlaf. Also wenn wir gut schlafen und uns gut bewegen, also wenn es unserem Körper gut geht, dann geht es uns insgesamt gut. Das spielt so ein bisschen zusammen mit dem Faktor, den wir vorher hatten, der physischen Gesundheit.
Ja, genau. Du hast da noch Choice in deiner Gleichung gehabt, also Wahlmöglichkeiten, oder?
Ja, es scheint Menschen glücklich zu machen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie selbstbestimmt leben, Also kennen wir bestimmt, wenn wir Arbeiten verrichten, bei denen wir zu stark kontrolliert werden, also Dinge tun müssen, dann fühlt sich das nicht so gut an, als wenn man selber losgeht und was herausfinden will oder was erledigen will und das so aus einem herauskommt. Also in Unternehmen sagt man Ownership, also um den Job so zu gestalten, dass die Arbeitnehmer glücklich sind, ist es wichtig, dass man ihnen dann auch die Entscheidung für diesen Bereich überlässt, anstatt sie zu mikromanagen.
Ja.
Und das Gleiche gilt natürlich für andere Lebensbereiche auch. Also.
Ja. Ich denke jetzt zum Beispiel, wenn ich Teil der Royal Family bin und mein Leben schon vorbestimmt ist, so ich werde mal Thronfolger, habe ich vielleicht mehr Einkommen als andere. Aber wenig Wahlfreiheit. Ja.
Es gibt diesen Spruch, man ist erst weise, wenn man das tut, wenn man das Richtige tut, auch wenn es die Eltern empfehlen.
Oh, das ist gut. Ja.
Also, dass man dann die Thronfolge antreten muss, kann natürlich gut oder schlecht sein, je nachdem, ob es dann mit den eigenen Werten übereinstimmt oder nicht.
Mhm.
Ja. Wie ja vorhin mit dem Faktor, wie hieß das
nochmal in
der Gleichung? Sinn.
Sinn, genau. Passt. Also, ich tue nochmal kurz recappen. Wir haben die Formel fürs Glück. Man hat mal einen Grundwert. Das höher oder niedriger, können wir alle nichts dafür. Dann plus Beziehungen, sehr wichtig, fließen viel ein in dieser Gleichung. Plus Sinn, auch sehr wichtig, bisschen weniger wichtig wie Beziehungen, aber auch sehr wichtig. Plus Gesundheit, wenn ich gesund bin, fließt vielleicht weniger ein, aber wenn ich krank bin, dann wird abgezogen. Plus Geld, je mehr ich habe, desto besser. Am stärksten ist der Effekt, wenn man wenig hat und dann mehr bekommt. Wenn man schon viel hat und noch ein bisschen mehr, ist es aber auch so, dass es im Durchschnitt bei 85% der Menschen, 15% sind ausgenommen, wie wir schon besprochen haben zu Beginn, auch die Menschen zufriedener macht. Dann haben wir jetzt besprochen, Selbstwirksamkeit. Ich kann selber die Entscheidung treffen, welches Leben ich führe, mit welchen Menschen ich interagiere, was ich da mache. Und dann hast du noch ein Minus eingeführt, nämlich Gewöhnung.
Ja. Eine Sache noch zum letzten Punkt. Es gibt so einen Trick im Produktdesign, dass wenn man Nutzern die Wahl lässt zwischen Optionen, dann steigert das Glück während der Benutzung. Also zum Beispiel, wenn man auswählen kann, ob man Chatbot mit einem Pinguin spricht oder mit einem Löwen.
Also. Macht mich auch glücklich, darüber nachzudenken, was ich da wählen würde. Ja. Ich glaube, ich würde den Pinguin nehmen.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Hast du dir gedacht?
Ja.
Okay, warum?
Irgendwie passt der Pinguin zu dir.
Ich habe erst mal...
Pinguine sind ja die schnellsten Schwimmer auf der Welt. Also sehen zwar sehr unelegant aus, wenn sie an Land watscheln, aber sind dank ihrer Ergonomie, wenn sie in ihrem Element sind, also im Wasser, die schnellsten.
Dabei ist bei mir umgekehrt. Ich schaue auf Land elegant aus und schwimme unelegant.
Bist du sicher?
I don't know.
Testen.
Okay, passt. Aber Wahlmöglichkeiten sind gut. Und dann Minus Gewohnheitseffekt.
Genau. Es gibt einen Teil des Glücks und Glückerlebens, für den es wichtig ist, dass man Vielfalt hat. Also wir gewöhnen uns recht schnell an Dinge, die mit Komfort zu tun haben. Das kennt jeder bestimmt, wenn er einen neuen Gegenstand erwirbt. Also ich habe mir zum Beispiel diesen Pullover gekauft vor einem halben Jahr und ich habe nicht mehr dieses Gefühl, wenn ich ihn in meinem Schrank sehe und raushole, Mensch, jetzt freue ich mich aber so ein bisschen, sowas wie dieses Bauchkribbeln, wenn man was neu in seinen Alltag holt. Oder man hat, weiß ich, eine neue Playstation gekauft oder irgendwas Neues. Oder man hat ein neues Hobby. Die Studie, die dazu geführt hat, dass ich Minusgewohnheit mit in unsere Gleichung aufgenommen habe, in der ging es darum, wie schnell man wieder zurück quasi in Richtung Baseline diffundiert, also sich wieder zur Baseline hin bewegt, nachdem man was sehr, sehr Positives oder was sehr Negatives erlebt hat, zum Beispiel Lotto gewinnen oder man einen Unfall hatte und querschnittsgelähmt wird. Und es scheint eben eine Bewegung zurückzugeben zu zu diesem Setpoint. Und beim, wenn einem was Positives passiert, passiert das sehr viel schneller, als wenn einem was Negatives passiert. Ich glaube, doppelt so schnell. Und das heißt, wenn man im Lotto gewinnt, dann ist man 2 Jahre später ungefähr, also ein bisschen drüber ist man noch, aber ist man fast wieder da, wo man vorher war.
Mhm.
Und wir kennen das aus dem Alltag, würde ich sagen, aber auch bei kleineren Dingen. Also wenn man, weiß ich, ein neues Kleidungsstück erworben hat oder ein neues Spielobjekt, PlayStation oder ein neues Computerspiel, dass wir am Anfang uns da sehr drüber freuen und das dann über die Zeit abnimmt und irgendwann dann nur noch so ein selbstverständlicher Gebrauchsgegenstand ist.
Mhm.
Man sollte natürlich aufpassen, dass das nicht mit dem eigenen Partner passiert.
Ja.
Aber ich würde der Gewohnheit eher auf den alltäglichen Konsum beziehen. Also auf den alltäglichen Konsum und auch auf das Komfortlevel. Also
es Hobbys eine, zum Beispiel.
Ja. Das auch, genau.
Ja.
Es gibt eine weitere Studie, die sich mit der Umziehen beschäftigt. Also wenn man in eine schönere Wohnung zieht, hat das einen positiven Effekt. Und wenn man in eine schlechtere und kleinere Wohnung zieht, das ist einen negativen Effekt, aber wenn man downgradet, dann dauert es sehr viel länger, dass man sich, dass man sich anpasst. Da könnte man allerdings über ein Hack probieren. Ich glaube, wenn man diese Zusammenhänge kennt, dann kann man sich quasi selbst überlisten. Also vielleicht würde man dann irgendwie mal 2 Monate in einen Wohnwagen ziehen und dann erst in eine kleinere Wohnung, damit man wieder diesen Rebound-Effekt.
Jetzt haben wir doch eine Anleitung.
Genau,
ja.
Das ist auch das Prinzip von dem Digital Detox. Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Wie dann, weiß ich mal, eine Woche ohne Tablet, ohne Handy, ohne Computer ist. Gar keine Stimuli mehr hat in dieser Art. Und dann danach wieder davon sein Dopamin kriegt, seinen Glückskick.
Ja. Also wenn ich verdiene deutlich mehr, ich gönne mir bessere Wohnung, ich verdiene wieder schlechter, weil mein Podcast schlechter läuft und ich muss wieder umziehen, dann ziehe ich zuerst in einen Wohnwagen und dann erst
das
in die kleinere Wohnung. Love it. Ja.
Ja. Oder versuchen die, was ich sehr hart lernen musste, aber sehr froh bin, dass ich es lernen musste, weil ich ADHS habe, ist mir Sachen immer so zu machen, dass sie Freude bringen. Also während ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, musste ich mir beibringen, wie ich selbstständig Aufgaben abarbeite, jeden Tag, ohne dass es irgendwie von außen dafür Motivation oder Struktur gibt. Und mit ADHS ist es fast unmöglich, Dinge zu tun, wenn sie nicht interessant sind, also nicht keine Freude bringen.
Mhm.
Das heißt, ich musste quasi zum Glückshacker werden, zum Game Designer für mich. Und worauf wollte ich hinaus?
Also der Hack war mit dem zuerst in ein Van ziehen und dann in die kleinere Wohnung erst. Also da, und dann meintest du, dass du in deinem Leben generell so schauen musstest, wie du kleine Hacks findest, damit das, also kleine Tipps und Tricks, damit du es freudvoller gestaltest. Was sind
genau,
so
also das zweite, was man daraus lernen kann, wäre, dass man eben versucht, für sich Dinge zu finden, dann eben das sozusagen Downgrade zu erleben, die das für einen vielleicht sogar noch schöner machen oder ähnlich schön.
Aha.
Also zum Beispiel, ich überlege, man zieht in so ein Tiny House oder einen Wohnwagen, dann könnte man immer, wenn das Gefühl von Diskomfort aufkommt oder von, oh Gott, jetzt ist hier alles so winzig, ich habe keinen Platz, dann könnte man darüber nachdenken, wie man seinen Wert nach Ressourcenschonung gut umsetzt und was einem das für Flexibilität bringt und langfristiger Sicherheit.
Ja, spannend.
Also das wäre dann so eine Frage des Mindsets.
Mhm. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Die allgemeingültige, absolut sichere Formel zum Glück ist Grundwert, Krummeligkeit, Fröhlichkeit, plus Beziehungen mal 3, plus Sinn mal 2, plus oder minus Gesundheit, plus Geld, plus selbstbestimmt, Wahlfreiheit, Selbstwirksamkeit erleben, minus Gewohnheitseffekt. Du hast dann jetzt auch so gesagt, so Sport, guter Schlaf. Ist das jetzt in der Formel drin oder sind das noch so Grunddinge?
Das würde ich bei physischer Gesundheit mitsehen teilweise und auch bei den täglichen Dingen, die man für sich tut.
Aha.
Ja. Also bei den täglichen Dingen, die man für sich tut, wäre es wahrscheinlich auch gut, was mit Achtsamkeit drin zu haben und wie gesagt soziale Interaktion und Sport und irgendwas Kleines noch, das einem Freude bringt. Also wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat und sich dann noch um seine Familie kümmert zum Beispiel, wäre es gut, da noch zusätzlich was Kleines für sich selbst zu machen.
Und das kann alles sein. Es kann ein kleines Computerspiel sein, ein Lieblingssnack oder...
Ein Snack. Jeden Tag Schokolade.
Ist die Formel zum Glück. Ja, spannend. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wir reden dann jetzt auch noch über viele Interventionen und kleinere Dinge, die man machen kann und die erforscht wurden, wo es teilweise gute Evidenz, teilweise gar keine Evidenz dafür gibt, dass das Einfluss hat. Aber wenn ich mir mal diese Formel anschaue, also an meiner Grundstimmung, die ich irgendwie vererbt bekommen habe, kann ich nichts ändern, außer vielleicht mich bei meinen Eltern beschweren, aber ich kann auch nichts dafür.
Also man könnte bestimmt Dinge, die einem in der Kindheit widerfahren sind, man die so richtig austherapiert, könnte man vielleicht auch den Setpoint verändern. Das ist aber nur eine Hypothese von mir, etwas, an das ich gerne glauben möchte.
Ja.
Gibt es bestimmt auch Forschung zu.
Bei mir ist das passiert, seit ich 5 Jahre Therapie gemacht habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht an den anderen Punkten liegt in der Glücksgleichung.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da ist so schwer, das konstant zu halten, die anderen Dinge und dann zu vergleichen, was war jetzt.
Stimmt, dann müssen wir da ins Paralleluniversum gucken, was der andere ins Glas gemacht hat.
Genau. Was bei mir sehr wohl passiert ist, so durch Therapie und mir mein eigenes Leben, meine Geschichte besser zu verstehen, hat sich bei mir stark verändert, wie ich mit mir selber umgehe und damit auch mit anderen Menschen. Also meine Beziehungsfähigkeit ist viel besser geworden. Ich finde jetzt viel einfacher Zugang zu fremden Leuten. Ich traue mich viel mehr und ich habe in den letzten Jahren viel mehr Freunde, neue Freundinnen gefunden als in meinem restlichen Leben. Und das ist so, also in Beziehung treten ist ja nicht für jede Person gleich einfach. Und das wäre auf jeden Fall, und das sieht man eh, die Ratgeber-Bestsellerlisten sind also voller Bücher, die einem dabei helfen sollen, bessere Beziehungen zu führen. Kann man selber dran arbeiten, kann man sich Dinge anschauen, kann man in Therapie gehen und so weiter. Aber so zu schauen, erstens Zeit für Beziehungen zu haben, und das zu priorisieren im Leben, ist auf jeden Fall etwas, was man tun kann und in die eigene Beziehungsfähigkeit zu investieren.
Auf jeden Fall, ja. Also eigentlich so grundlegende Fähigkeiten, die man meines Erachtens nach in der Schule lernen sollte, aber es leider dort nicht lernt. Also so, wie reguliere ich Emotionen? Wie schließe ich mit anderen Freundschaften? Wie löse ich Konflikte mit anderen zusammen? Wie präsentiere ich mich selbst? Wie fühle ich mit anderen mit? Wie höre ich gut zu?
Ja. Es sind generell viele Dinge in dieser Gleichung, lernt man nicht in der Schule und sind nicht so die Priorität in unserer Gesellschaft leider. Ja.
Oder auch generell, wie löse ich Probleme?
Ja. Könnte man einen Kurs anbieten gemeinsam, würde man sicher viel verdienen. So lösen Sie Ihre Probleme. Okay, wie ist der nächste Punkt Sinn? Was kann man tun, um mehr Sinn zu empfinden im eigenen Leben? Wie kann man das reflektieren oder finden?
Es gibt eine tolle Therapieerweiterung der kognitiven Verhaltenstherapie, heißt Acceptance-Commitment-Therapie. Also, und in der Version der Therapie geht es sehr viel darum, Ziele zu setzen, die mit den eigenen Werten übereinstimmen. Also kann vielleicht für den einen oder anderen schwierig sein, seine eigenen Werte gut zu identifizieren. Also was ist mir eigentlich wichtig? Man kommt so ein bisschen drauf, wenn man sich solche Fragen stellt wie, was ist meine Lieblingsfigur oder was sind meine Lieblingsfiguren in Film, Fernsehen, Literatur und was mag ich an denen? Oder sowas wie, was sind Momente in meinem Leben, in denen ich besonders erfüllt war und woran lag das? Oder wobei empfinde ich oder wann empfand ich dieses Cringe-Gefühl, wo es mir was passiert ist. wo ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie nicht meins. Und was war das? Also übers Gegenteil kann man auch ja. drauf kommen.
Ja.
Wenn man ja, und wenn man das weiß, also wenn man die Werte rausgefunden hat, dann also hat man gefunden, nicht wie man sein Leid reduziert, sondern für was es sich lohnt zu leiden. Also das wäre im Grunde das Sinnerleben. Zum Beispiel finden die meisten Personen, dass es sich lohnt, für Kinder, also fürs Kinderkriegen zu leiden, weil also objektiv betrachtet ist das natürlich enormer Stress, Kinder mhm. großzuziehen, aber führt eben auch zu einer ganzen Menge Sinnerleben.
Mhm. Ja. Kennst du das School of Life?
Ja.
Ich finde auch das Buch So ein sinnvolles Leben von der School of Life, wo sie nicht sagen, so findest du Sinn, sondern das sind Dinge, die Menschen schon mal Sinn gegeben haben.
Ah.
Finde ich auch ein ganz ein dünnes, kleines Büchlein.
Also vorhin habe ich schon angedeutet, dass viele auch Sinn daran finden, so anderen zu helfen, also Freiwilligenarbeit oder zu spenden. Da zeigen sich auch recht große Effekte.
Ja.
Und man kann das auch durch die Arbeit natürlich. Da sind die Jobs wahrscheinlich am besten, bei denen man es direkt erlebt. Also ich habe in meinem Alltag, in meinem Joballtag leider nicht das Vergnügen, Menschen direkt zu helfen. Also weil wir entwickeln ja so Therapieprogramme und dadurch, dass ich die Gruppen nicht leite, sondern quasi nur die Organisation, sehe ich leider nicht das Glück der Leute, sondern ich habe da nur die Graphen vor mir, die nach oben gehen.
Ja.
Ist auch schön.
Ja. Dann Gesundheit haben wir
schon. Hattest du noch an was anderes gedacht bei dem Sinn?
Warum fragst du, habe ich was angekündigt?
Oder? Nee, ich habe nur gedacht, dass es vielleicht noch was gibt, das dir gefehlt hat bei dem Sinn erleben.
Du meinst, ob mir Sinn im Leben fehlt?
Nein.
Schatz.
Worin viele Menschen Sinn finden, scheint es ein Muster zu geben, ist, wenn einem selber was Schlimmes passiert ist und man das gelöst hat, dann Menschen zu helfen, denen was Ähnliches passiert ist. Also bei den anonymen Alkoholikern oder auch bei Traumaopfern oder bei Menschen mit einer bestimmten psychischen Erkrankung dann den anderen damit helfen.
Mhm.
Das kann alles sein. Oder auch so der Mensch, der das mit dem Daten nie hinbekommen hat, weil er so komisch war und dann irgendwie flirten gelernt hat und das dann seinen Kumpels beibringt.
Mhm. Ja.
Also
viele schöne sinnstiftende Dinge. Faktor Gesundheit ist relativ einleuchtend. Kann einerseits, wie du schon gesagt hast, einfach durch Sport schauen. Sport hilft dem Gemüt. Bei mir ist es immer so, wenn ich laufen gehe, bin ich danach weniger krank als vorher. Krafttraining hilft mir total. Und so einfach zu schauen, okay, ich kann auch, indem ich mich jetzt bewege und habe ich es gesund ernähre, Leid in der Zukunft reduzieren und vielleicht ein paar Jahre später.
Ja, und zur physischen Gesundheit würde ich auch alles zählen, was mit so Langlebigkeit oder Prävention zu tun hat.
Mhm.
Also es gibt jetzt so ein spannendes Rebranding quasi von Prävention. Das klingt ja irgendwie langweilig, ne? Also zu Longevity, also Langlebigkeit. Und da geht es um Dinge, die man tun kann, um lange jung zu bleiben. Also hier und da mal fasten, eben Sport und regelmäßiger und guter Schlaf.
Sonnencreme.
Wenn man, genau, für die Haut, ja.
Sonnencreme, zum Arzt gehen.
80% der Hautalterung entsteht durch Sonnenschein.
Mhm. Krass.
Ja, genau, regelmäßig zum Arzt gehen, Check-up-Termine wahrnehmen.
Dann, wo ich es schon wieder viel weniger klar finde, was das jetzt für einen selber heißt, ist der Punkt Geld.
Mhm.
Weil wir wissen, okay, mehr Geld ist besser als weniger Geld, aber ich habe Freunde, die verdienen sehr, sehr, sehr viel Geld, aber auf Kosten von Beziehungen, auf Kosten, glaube ich, auch von Sinn. Es gibt viele sinnvolle Jobs, bei denen man nicht so gut verdient. Es gibt leider wahnsinnig sinnlose Jobs, bei denen man sehr gut verdient. Also
es gibt sinnlose Jobs, bei denen man wenig verdient.
Ja, ja. Also am besten wollen wir viel verdienen und was Sinnvolles machen dabei, aber das Glück hat nicht jeder. Aber das ist was, wo man sich genau anschauen muss, also auf welche Kosten. Also arbeite ich dann 60 Stunden die Woche, dann fördert das mein Glück wahrscheinlich nicht gerade.
Ja, und das ist auch einer der Dinge, die Menschen auf ihrem Sterbebett häufig bereuen. Also das ist wieder unter diesen Top 5, dass man sich wünscht, dass die Work-Life-Balance besser gewesen wäre. Also nicht, dass man gar nicht gearbeitet hätte, sondern dass man eben weniger gearbeitet hätte, um auch Zeit für die anderen Dinge in dem Glücks-ETF zu haben. Mhm. Also Arbeit ist wichtig, weil wir das ja also die Hälfte unseres Tages machen. Also ich bin damit 40 Stunden die Woche beschäftigt. Da sollten wir schon mindestens entweder Glück empfinden, weil wir die Tätigkeit an sich spannend finden, also weil es irgendwie Spaß macht oder man dabei was lernt, oder eben weil es einen Effekt hat für andere oder für die Welt, der uns Leben gibt.
Mhm. Ja, also wenn ich arbeite, um viel Geld zu verdienen, dann habe ich vielleicht bei der Geldgleichung ein paar mehr, also beim Faktor Geld ein paar mehr Punkte, aber bei den anderen.
Also ich kenne auch Personen, die eine Arbeit haben, die keinen Spaß macht, aber sehr viel Sicherheit bietet. Und also der typische irgendwie 9-to-5-Job im Amt oder so. Und dann, weiß nicht, während der Arbeit Podcast hören und so eben das Ganze für sich angenehm machen und so eben im Grunde arbeiten, um zu leben. Ja.
Mhm.
Ja. Nee, leben, um zu. Ja. Arbeiten, also um zu leben. Ja.
Also leben,
aber nicht so wie dieses, das Arbeiten gehört zum Leben, wie das wahrscheinlich bei dir der Fall ist. Oder bei mir auch.
Voll.
Also, weil wir das aus Leidenschaft machen.
Ja, voll. Dann der Punkt Wahlmöglichkeiten, Selbstwirksamkeit, selbstbestimmt leben. Da hat man manchmal mehr, manchmal weniger Einfluss darauf. Aber kann man daraus irgendeinen Schluss ziehen fürs eigene Leben?
Also auf die meisten Dinge, die einen stark einschränken, also die von außen kommen. Aber auf manche Dinge hat man ja keinen Einfluss. Also zum Beispiel auf die eigene Nationalität. Also es gibt Beschränkungen, die man einfach akzeptieren muss. Und wenn man rausgefunden hat, welche dieser Beschränkungen man verändern kann, auch den Mut aufzubringen und sich den Mut zu machen, da was zu ändern, ist wichtig. Also ich glaube, einerseits ist es, dass wenn du mit irgendwas unzufrieden bist, dann ändere das, egal wie schwierig das ist. Und versucht es zu ändern, egal wie schwierig das ist. Und wenn es bei irgendwas dafür zu wenig Freiheit gibt, dann muss man sich wahrscheinlich rausgraben.
Mhm.
Viele kennen das, wenn sie als Student oder Studentin oder Auszubildender sich erst so in die finanzielle Sicherheit reinarbeiten und dann immer mehr Freiheit bekommen, dann auch weniger zu arbeiten, nur Dinge zu tun, die man auch mag.
Mhm. Dann der letzte Punkt, der Gewohnheitseffekt, hast du schon drüber geredet. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir uns an unsere PartnerInnen gewöhnen in erster Linie und dass wir die alle 6 Monate austauschen, sondern eher um so Alltägliches. Wie verbringe ich meine Zeit, mit welchen Hobbys, mit welchen Spielen, mit I don't know what. Und da hast du selber gesagt, dass du in deinem Leben schaust, dass du immer wieder neue Impulse findest, um dem entgegenzuwirken.
Ja, das Gleiche gilt natürlich auch für den eigenen Partner. Also wenn man merkt, dass man seinen Partner vielleicht für selbstverständlich nimmt oder dass die Beziehung langsam einschläft, dann kann man sich ja auch wieder versuchen, neu zu entdecken. Mal einer macht mal eine 3-monatige Reise vielleicht, oder man probiert mal was Neues zusammen aus, irgendwas Spannendes.
Mhm.
Also das lässt sich da auch empfehlen. Und ansonsten ja, kann man den Gewohnheitseffekt für sich gut nutzen, indem man eben nicht bei Sachen, die klein sind, nicht viel ausgibt, also nichts Großes ausgibt. Zum Beispiel bei Kleidung, wie ich vorhin gesagt habe, hat man ja diesen Effekt von, man hat was Neues erworben und freut sich drüber, aber dadurch, dass der nicht lange anhält, wäre es klüger, lieber weniger Geld dafür auszugeben, als für andere Dinge, die mit dem Sinnerleben zu tun haben oder mit Beziehungen.
Mhm.
Und bei Hobbys, die kann man auch gut wechseln, ohne dass Schaden entsteht. Partner wechseln oder Job wechseln, es geht immer mit sehr viel Stress einher. Also sollte man diesen Wechsel, dieses was Neues erleben, neue Impulse reinbringen, eher bei Dingen tun, die wenig Schaden verursachen, wenn man das tut. Also Hobbys, was Neues lernen, fällt dir noch was ein? Die Wohnung mal umstellen, umdekorieren.
Mhm.
Haarfarbe wechseln.
Ich würde gerne noch ein paar Dinge aus meinem Leben mit dir durchbesprechen, wie die da dazu passen, ob es da Evidenz gibt oder ob das so mein eigenes Ding ist. So, also was ich angefangen habe, so seit ein paar Monaten, ich schreibe jeden Tag in der Früh in so 2 kleine Büchlein rein, einmal Eines ist ein Dankbarkeitsbuch, das schreibe ich, das habe ich vom H.J. Jacobs, Thanks a Thousand heißt das Buch. Da ist ein Autor, ich habe viele Freundinnen damit genervt mit dieser Geschichte, jetzt kann ich es endlich im Podcast auch erzählen. Der hat sich gedacht, er ist 50, er ist irgendwie krummeliger, alter Dude, er will nicht so sterben und er will irgendwie...
Geringer Baseline-Wert, hat versucht, über Sinnerleben hochzugehen.
Genau. Und hat sich gedacht, okay, was kann ich ändern? Und er hat gelesen, okay, Dankbarkeit ist der Shit, ich möchte das jetzt auch machen. Ist zu seinem Kaffeeladen gegangen und hat gesagt, danke, der Kaffee jeden Tag, der macht meinen Tag besser. Die haben sich gefreut, hat sich gedacht, wow, das fühlt sich gut an. Und dann hat er sich überlegt, wem könnte ich jetzt noch alle danken? Und er hat gesagt, wer war alle beteiligt an diesem Kaffee? Und dann ist er zu den Herstellern der Deckel gegangen und dann zum Röster und so weiter. Also wirklich faszinierend und total schön. Und ich mache das nicht so, so ist ein bisschen mühsam. Da ist dann auch nach Kolumbien gereist zu denen, die es anbauen und so weiter. Aber ich schreibe immer ein paar Dinge auf, für die ich dankbar bin in der Früh. Mir gibt das ein sehr gutes Gefühl.
Ja, so ein Priming für den Tag. Oder? Also, dass man dann seinen Kopf kurz darauf auf diesen Mechanismus trainiert, etwas Positives zu sehen oder zu suchen.
Voll, ja.
Das klappt ganz gut. Deswegen ist es auch hilfreich, wenn man sich morgens seine Ziele vor Augen führt für den Tag und was diese mit den eigenen Werten zu tun haben. Dann hat man mehr Sinn erleben und richtet sich quasi ja, auf das Positive aus und macht es damit natürlich auch wahrscheinlicher.
Ja. Und dann habe ich vom Adam Grant, dem Organisationspsychologen, der hat gesagt, Dankbarkeit, schön und gut, aber es ist was Passives. Man schaut immer, okay, ich bin meistens dankbar für Dinge, die ich jetzt nicht selber gestaltet habe, sondern auch punkto Selbstwirksamkeit, die wir schon besprochen haben, hat er gesagt, überleg dir jeden Tag drei Wege, wie du gestern, also ich weiß, ich immer in der Früh mache immer auf gestern, drei Dinge, wie du gestern nützlich warst für andere Leute. Finde ich auch eine total spannende.
Und wenn man dann keine drei findet, dann geht es einem
Ich finde, man kann es an sehr kleinen Dingen. Man kann auch irgendwie einfach jemanden eine Tür aufgehalten haben oder jemanden nett angelächelt haben.
Also ich will eigentlich niemanden enttäuschen, aber als Wissenschaftler muss ich sagen, dass das tatsächlich widerlegt wurde jetzt mit dem neuesten Review. Also zumindest gibt es gute Evidenz dafür. Das heißt nicht, dass es nicht im Einzelfall wahr sein kann oder hilfreich sein kann. Aber diese kleinen guten Gesten im Alltag für andere scheint tatsächlich vernachlässigbar zu sein in der Effektstärke. Also lieber in die Beziehungen investieren, die mit dem nahen Netzwerk, mit den Personen, die man am allerliebsten hat. Das hat einen größeren Effekt. Heißt nicht, dass man zu Fremden nicht nett sein soll.
Ja, genau. Scheiß auf alles.
Du darfst trotzdem die Tür aufhalten. Ja.
Dann habe ich
Interaktion mit Fremden generell, also sich so zu tun, als wenn man extrovertierter ist, als man eigentlich ist, kann trotzdem einen guten Effekt haben. Und das ist aber auch, das hängt, glaube ich, aber auch eher damit zusammen, dass man sich selber herausfordert, also über seine Komfortzone hinausgeht und das schüttet Dopamin aus. Deswegen glaube ich, das ist eher so ein Konfrontationsexperiment, wo man dann seine Angst überwunden hat.
Ja. Und da gibt es Forschung dazu. Also ich bilde mir eingelesen zu haben, dass extrovertierte Menschen im Schnitt ein bisschen zufriedener sind mit dem Leben als introvertierte. Ist das so?
Ich meine, das könnte so sein, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Aber prinzipiell ist es auch wieder dieser Punkt, Beziehungen, ein extrovertierter Mensch und ein Introvertierter können beide zufrieden mit ihren Beziehungen sein.
Auf jeden
Fall. Extrovertierte hat vielleicht 50 Freunde und der Introvertierte drei und beide können happy.
Ja, auf jeden Fall.
Damit sein. Ja. Dann habe ich so ein Büchlein, wo ich mir, da ist ein Herz drauf.
Und das hängt natürlich auch komplexer zusammen. Also ich kann mir vorstellen, dass auch Personen, die unglücklicher sind, weniger gerne mit anderen interagieren, weil man andere ja auch nicht mit seiner Stimmung anstecken will. Das heißt, man wird ja vielleicht auch ein bisschen introvertierter, wenn es einem nicht gut geht. Könnte also so ein Verwischungseffekt sein da an der Stelle. Ganz generell ist das ja nur eine Präferenz, ob man lieber in Situationen ist mit einer anderen Person oder und alleine oder ob man lieber in Gruppensituationen ist.
Ja.
Aus Energie gewinnt. Also eigentlich sollte es nicht damit zusammenhängen.
Ja. Das ist einer meiner wichtigsten Prozesse, glaube ich, in meinem Leben, dass ich mich, wenn es mir nicht gut geht, anderen Menschen zumute. Ja. Dass ich mich nicht verstecke und warte, bis mir wieder gut geht, sondern dass ich erst recht dann, wenn es mir nicht gut geht, Dinge mache und rausgehe. Und dann sehe mich die anderen halt und bin ich vielleicht ein bisschen anstrengend, aber das sind sie, die anderen auch mal.
Wie hast du das geschafft, dich dazu zu motivieren?
Ich glaube, bei mir, ich habe es so radikal erlebt mit den Depressionen, wenn ich mich komplett zurückziehe, dann tut mir das einfach überhaupt nicht gut. Ich bin eher extrovertiert, ich schöpfe sehr viel Kraft daraus, andere Menschen zu sehen. So ein Tag wie heute, ich habe Dinge von der Früh bis am Abend Podcast aufgenommen. Ich strotze vor Energie, ich liebe es, jede Begegnung tut mir gut, mir tut rausgehen gut, mir tut aus meinem eigenen Kopf rauskommen gut, mir tut Sport gut, also raus ist bei mir. Natürlich gibt es Phasen, wo ich mich zurückziehe, wo das auch gut tut und wo man ruhiger sein soll. Aber das war irgendwie zu sehen so, dass, ja, und irgendwie auch so das Empfinden, das gehört einfach zum Leben dazu und das irgendwie auch anzunehmen, dass mir öfter mal nicht gut geht, dass ich nicht mit der Welt klarkomme und dass ich das jetzt dank toller Therapeutinnen und viel Arbeit und Bücher nicht mehr Scheitern wahrnehme, sondern eher als normal. Die anderen reden halt nicht im Podcast drüber, so wie ich. Aber eigentlich, wenn man mit Leuten redet, geht es dann meistens so. Ja.
Ja.
Ich möchte mich nicht verstecken.
Ja, das ist doof, dass wir uns da oft verstecken.
Ja. Dann wollte ich dir noch erzählen, ich habe dieses Büchlein, da ist ein Herzlein drauf. Und da schreibe ich mir immer, wenn jemand was Nettes sagt über mich, schreibe ich das da rein. Das ist dann eher so mein, aber vielleicht was noch interessanter ist.
Holst du das dann manchmal raus, wenn du denkst, Mensch.
Das liegt immer präsent da, wo ich frühstücke, liegt das immer. Ich blätter immer wieder durch. Ist urschön.
Also, ich glaube, sowas brauche ich auch.
Ja. Also wenn du noch was Nettes über mich sagst, kommst du auch rein. Kannst du noch überlegen.
Mal gucken, ob ich es in das Herzbüchlein schaue. Das mit dem Pinguin hat anscheinend nicht gereicht.
Und dann habe ich von einem Freund, der nennt das so, also das Konzept ist irgendwie Circles of Closeness. Das ist ein viel beschäftigter Freund, der Kinder hat und Frau und Job und alles, aber dem auch.
Schlaf auch.
Ja, und seine Beziehungen sehr wichtig sind. Und der hat so aufgezeichnet, okay, es gibt in der Mitte einen Kreis, der ist er selber, dann gibt es einen kleinen Kreis rundherum mit den engsten Menschen, dann einen zweiten und einen dritten. Und der hat sich das aufgeklebt, habe ich dann auch gemacht, an der Wohnungstür. Und ich schaue das immer wieder an und dann denke mir, jetzt würde ich gerne wen anrufen oder wen sehen oder wem schreiben. Und dann schaue ich das so durch, die Person habe ich jetzt schon länger nicht mehr, dann schreibe ich eine kleine Nachricht. Und das steht auch auf meinem, ich freue mich so, aber ich habe auch sehr viel dazu gelesen in den letzten Jahren, aber sehr viele dieser Dinge setze ich schon um. Zum Beispiel habe ich euch jeden Tag so einen Zettel, der mir hilft, okay, was sind die Dinge, die mir heute wichtig sind, was sind meine Highlights, was mache ich für mich, wie pflege ich eine Beziehung, und oft ist bei mir nur eine kleine Sprachnachricht jemandem zu schicken und irgendwie was zu erzählen oder ja, das sind so kleine Dinge, wenn ich das versuche umzusetzen. Und dann finde ich noch spannend, ich versuche mein Geld so einzusetzen, dass mir das eigentlich, also mir gibt es wenig Freude, jetzt, keine Ahnung, eine fette Wohnung zu haben oder ein sauteures Hotel. Aber was mir, also ich gebe mein Geld aus, ich habe eine Person, die meine Wohnung für mich putzt, weil ich hasse Putzen und es bringt mir mehr Zeit, die ich dann für schönere Dinge verwenden kann. Und seit mein Podcast besser läuft, habe ich auch MitarbeiterInnen, die Dinge für mich machen, die ich vorher nicht gerne gemacht habe. Und jetzt mache ich Dinge, die für mich sinnvoller sind, mit mehr Sinnstiftung im Zusammenhang sind, ist natürlich extrem privilegiert. Aber so versuche ich, mein Geld auszugeben. Ist schlau, oder?
Gute Komfortoptimierung.
Ja.
Und da liegt natürlich wahrscheinlich dem Gewöhnungseffekt. Aber was dadurch sicherlich passiert, ist, dass du mehr Zeit für die Dinge hast, die dir Sinn erleben geben.
Voll. Ich habe zum Beispiel die ganze letzte Woche damit verbracht, Bücher zu lesen für die Aufnahmen heute. Ich war jeden Tag gut drauf, weil...
Die ganzen Glücksstudien.
Glücksstudien, aber vor allem auch so zwei Bücher über Palästina. Das ist jetzt nicht so schön drüber zu lesen, aber es empfindet irgendwie was lernen und was verstehen, macht mich einfach happy. Keine Ahnung, bin selten so happy, als wenn ich eine coole Studie lese und denke, wow, Ach, so ist das.
Also wenn ich putzen oder aufräumen muss, dann höre ich dabei auch Podcasts oder, mhm, oder so Audiobücher, damit, ja, ich dann nebenbei wenigstens was lerne.
Ja. Du, erzähl mal, was das mit dir macht, wenn du dich mit dieser Forschung auseinandersetzt. Krempelt man dann das eigene Leben um, wenn man lernt diese Dinge? Hat das bei dir eh schon gepasst? Oder was macht das mit einem, wenn man sich wissenschaftlich und beruflich damit auseinandersetzt, wie man Zufriedenheit und Glück steigern kann?
Also wie das bei leider jeder Profession ist, hat man dann, also sieht man dann überall oder auf jeden Fall auch immer Glücksoptimierungsoptionen, mhm, und irgendwann lohnt es sich ja auch nicht mehr weiter zu optimieren. Also genau, das heißt, manchmal frage ich mich, ob ich vielleicht auch zu viel analysiere oder mich dazu genau beobachte. Aber ich glaube, eigentlich habe ich damit auch deshalb angefangen, weil ich, glaube ich, eher so auch in die unteren 20% gehöre, die eben ein bisschen härter dafür arbeiten müssen, glücklich zu sein. Und
same, ja.
Das heißt, ich musste mich auch besonders gut damit, mhm, auskennen, weil ich das sonst für mich nicht optimieren kann. Das heißt, ich wollte für mein eigenes Glück Experte werden. Und dabei habe ich diese ganzen Dinge entdeckt. So, ja, so würde ich das eigentlich sehen.
Und hat es dir dabei geholfen, glücklicher zu werden?
Ja, ich würde schon sagen. Ich würde schon sagen. Also auf ganz unterschiedliche Weisen. Ja. Mhm. Ich glaube, eine der effektivsten Interventionen, also ich bin mit ganzem Herzen Wissenschaftler und ich liebe Daten und Zahlen, aber eine der Dinge, die mir am meisten geholfen hat, war zu lernen, wie ich mit mir selber den Dialog verbessere, also wie ich die Beziehung zu mir selber in einer Weise aufnehme, die sich gut anfühlt. Und die Methode, die ich dafür angewendet habe, war Internal Family Systems. Die, aha, wir haben dazu tatsächlich auch eine Effektivitätsstudie durchgeführt, in der aber rauskam, dass es im Durchschnitt also gar nicht besonders effektiv ist. Aber merkwürdigerweise, wie gesagt, ist es für mich so auch fein granular im Alltag, wo ich immer wieder merke, ach, das habe ich aber gerade irgendwie nett zu mir gesagt oder das war jetzt irgendwie mitfühlend, ich fühle mich von mir selbst gesehen oder so.
Und, mhm,
ja.
Schön.
Also, da bin ich ganz froh darüber, dass ich das gemacht habe. Deswegen kann ich auch jedem empfehlen, Dinge einfach zu probieren. Also, und zu schauen, ob es für einen wirkt. Und ich würde mit den Dingen anfangen, für die es gute Evidenz gibt. Aber einfach auch offen sein, was es vielleicht sein kann, das einen glücklicher macht.
Ja, ich fand den Faktor Geld spannend, weil er kann positiv einzahlen in dieser Glücksformel. Aber wenn er auf Kosten von Sinn oder Beziehungen geht oder vielleicht auch Gesundheit.
Also du meinst jetzt Arbeit, ne? Dass man nicht zu viel arbeitet.
Genau.
Geld an sich stört ja erstmal nicht.
Ja, Geld
außer man
nicht.
Gibt es für Spielen aus, also
ja,
bei Spielsucht.
Ja. Aber meistens, also die wenigsten von uns sind Erbinnen und Erben, die meisten müssen was dafür tun.
Mhm.
Und das hat manchmal negative Effekte auf die anderen Sachen. Mit Kindern ist es ja das Gleiche. Kinder können wahnsinnig viel Sinn geben. Das ist auch das, was Eltern berichten. Ich habe selber keine Kinder, aber dass man sich dann ab dem Zeitpunkt der Geburt mal für eine Weile nicht mehr fragt, warum bin ich eigentlich da und was mache ich mit meinem Leben, weil das hat das Leben für dich jetzt beantwortet.
Man hat doch gar keine Zeit mehr dann.
Ja, das ist auch gut, dass man nicht so viele Glücksstudien wie wir lesen kann, sondern man muss
schlafen und lesen hat sich dann erstmal erledigt.
Aber Kinder können dann auch dazu führen, und das sehen auch viele, man hat weniger Zeit für Freundinnen zum Beispiel und Freunde, oder man schläft schlecht, man hat weniger Zeit für Sport, Gesundheit ist schlecht. Man hat weniger Zeit, um ein hohes Einkommen zu haben, also Geld wird vielleicht schwieriger und so weiter. Was weiß denn die Forschung darüber, welche Rolle Kinder spielen fürs eigene Glück und die Zufriedenheit?
Ja, das ist spannend. Da gibt es einige Zusammenhänge, die man rausgefunden hat an großen Stichproben von Personen. Und erstmal ist es so, dass tendenziell Menschen, die glücklicher sind, eher Kinder bekommen. Das ergibt ja auch Sinn. Also die schon zufrieden und stabil im Sattel sitzen, so des Lebens sozusagen. Und also Kinder sind natürlich mit allem, was sie mitbringen, auch eine eine Belastung, also bedeuten also Stress, und zwar sehr viel Positiven und sehr viel Negativen. Dafür muss man also gewappnet sein, also am besten auch selber wissen, dass man seine Emotionen gut regulieren kann und mit dem Stress gut umgehen kann. Und auch, dass man wenn man die Kinder mit einem Partner erzieht, dass man den Partner, wenn er gestresst ist, auch noch leiden kann, weil der wird täglich gestresst sein, genauso wie man selber. Genau. Und generell ist es so, dass das hedonistische Glück, also wie viel irgendwie positive Bedürfniserfüllung man selber erlebt, am Tag sinkt. Ich glaube, 5-6% ungefähr für Eltern. Aber Sinnerleben steigt, und diese 5% bekommt man dann nach 18 Jahren wieder, wenn man ein leeres. Mhm. Das heißt, der Empty Nest Glücksboost.
Mhm. Also, ja.
Wenn man sich dann wieder auf sich selbst konzentrieren kann.
Wenn ich schon, Inga, jetzt eine unseriöse persönliche Frage, die du nicht beantworten kannst, aber...
Jetzt bin ich ja gespannt.
Ja. Bei mir ist es so, ich liebe Kinder, ich mag die sehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich selber Kinder haben möchte. Ich tendiere derzeit schon dazu, dass ich mir das wünsche. Und ich frage mich aber, ob bei mir der Druck weniger ist, weil ich empfinde sehr viel Sinn in meinem Leben, nicht nur in meinem Job, sondern auch in vielen Interaktionen und anderen Dingen, fühle ich mich sehr, weil ich weiß, warum ich da bin.
Also dir fehlt nichts im Grunde.
Genau. Kann ich nur verlieren dann mit Kindern? Weil Sinn ist eh schon voll.
Problem ist, du kannst es nicht rückgängig machen. Oder nicht so leicht.
Ja.
Also.
Aber die Beziehungen zu den Kindern.
Ich meine, du hast ja vorhin eine gute Methode vorgeschlagen dafür, wenn du jetzt, wenn du als Geist an deinem Grab vorbei huscht und Leute stehen davor und reden über dich. Sollen sie dich auch als Papa sehen und Familienvater?
Wow, das ist, ja, hilft mir voll, und ja.
Ja.
Mhm, danke.
Gerne.
So, 26. Mai 2025 habe ich diese Frage endlich für mich entschieden.
Ehrlich? Jetzt in diesem Augenblick?
Also gefühlt fühlt sich das jetzt sehr stimmig an.
Cool.
Ja.
Oh, das freut mich.
So, jetzt müssen sich noch Freiwillige melden, um das zu vollenden.
Oh. Oder eins adoptieren.
Ja, genau. Gibt ja viele Möglichkeiten. So, aber jetzt
wenn man über Kinder nachdenkt. Dazu habe ich tatsächlich was aufgeschrieben, deswegen gucke ich jetzt mal hier auf diesen Zettel.
Bitte.
Also dadurch, dass Kinder so eine gewisse Instabilität reinbringen, also sehr viel mehr Höhen und sehr viel mehr Tiefen gibt, ist es wichtig, also finanziell abgesichert zu sein im besten Fall. Wie gesagt, einen Partner zu haben, dem man auch klarkommt, wenn die Person gestresst ist und man selbst gestresst ist, also Konflikte lösen kann. Und bei dem man es auch ertragen würde, wenn Sex und Romantik irgendwann abebben, weil das wird also sehr wahrscheinlich mindestens in einer bestimmten Phase der Fall sein. Also bevor man dann wieder vielleicht aus diesem Gewohnheitseffekt rauskommt und sich miteinander beschäftigen kann.
Ja.
Also kann man ein gutes Team sein.
Ebene.
Mhm, genau.
Ja.
Also ist man ein gutes Team.
Ja.
Und ich glaube, wenn ich Kinder kriegen würde, würde ich mir auch immer überlegen, wie kann man vielleicht auch Zeit für die Partnerschaft freikämpfen? Also wie bekommt man es hin, dass der Effekt einen selber nicht betrifft? Also es gibt ja immer die, für die es stimmt, und Leute, für die es nicht stimmt.
Mhm.
Und ja, ein gutes soziales Netzwerk kann hier auch helfen, zum Beispiel so ein Community-Projekt, wenn man in so einem zum Beispiel im Treibhaus wohnt und in so einer Community ein Kind hat, dann hat man ja vielleicht auch öfter mal die Option, dass sich jemand anders drum kümmert und das auch gerne tut.
Ja, ja.
Also mehr Generationenhaushälter.
Ja. Treibhaus ist ein Wohnprojekt in Wien. Für die Leute, die sich jetzt fragen, haben wir vorher darüber geredet. Inga, ich würde gerne noch staccato-artig ein paar Dinge mit dir durchbesprechen, wo ich mir jetzt noch nicht sicher bin, wie ich das einordnen kann. In einer Studie, die im Jänner 24, glaube ich, erschienen ist, die quasi alle guten Studien, die es gibt, zum Thema zusammengefasst haben. Da ging es zum Beispiel darum, ist es evidenzbasiert, dass Meditation Glück oder Zufriedenheit steigert. Da gab es dann nur zwei gute Studien dazu, weil es jetzt ein anderes riesiges Thema, aber es in der Psychologie bei vielen Studien in der Vergangenheit große Probleme gab und man die eigentlich wegschmeißen kann, sage ich jetzt so ein bisschen.
Also Achtsamkeitsübungen und Verfahren haben eigentlich bessere Evidenz als Meditation. Also Meditation ist, glaube ich, eher eine Art von spiritueller Praxis, in der man, ja, aber führt nicht unbedingt dort zu einem großen Effekt. Also wenn auf der Ebene irgendwas, dann würde ich tatsächlich immer sagen, also Forschungsgrundlage, dritte Welle, kognitive Verhaltenstherapie, da ist Achtsamkeit mit drin, da ist Mindset mit drin, da ist wertbasiertes Handeln mit drin. Genau.
Kannst du uns das kurz übersetzen? Was sind dann Achtsamkeitsübungen?
Zum Beispiel dein Freund, der mit den Leuten gesprochen hat, die sein Wasser produziert haben oder die Flasche produziert haben. Da könnte man selber überlegen, während man das Wasser genießt, wer hat diese Flasche produziert, sich vorstellen, wo die herkommt, wo das Wasser herkommt, was es mit der Erde zu tun hat. Also eben sich darauf beziehen. Das war jetzt
bewusst,
jetzt können wir das weg.
Doch, nein. Bewusst im Moment sein, jetzt vielleicht während ich. Es ist ein gutes Beispiel, auch so bei mir manchmal, wenn
viel bewusst im Moment sein, sorry, ja,
genau. Also man steht unter der Dusche, man kann überlegen, fuck, was war gestern oder shit, morgen muss ich noch das machen. Oder man kann einfach nur das da Wasser sein, spüren und da sein. Das wäre das so achtsam im Moment sein.
Sich auf seine Sinne konzentrieren.
Ja. Was meinst du mit Mindset oder die Verhaltenstherapie mit Mindset?
Damit meine ich die Art, wie man mit Dingen, mit seinen Gedanken in Beziehung tritt. Also das heißt, man spricht ja eigentlich in seinem Kopf mit sich selber oder über das, was gerade passiert. Und die Gedanken lösen dann Gefühle aus. Und man hat ja die Möglichkeit, auf seine Gedanken zu reagieren. Also quasi dann entweder das positiv umzudeuten oder ja, seine eigenen Gefühle zu validieren oder sich zu verurteilen.
Eine Möglichkeit.
Also man könnte entweder denken, ach, also wenn man den Gedanken hat, mir geht's gerade total schlecht und man spürt so die Schwere und man dieses Bedürfnis, sich auf der Couch niederzulassen und die nächsten Stunden nicht mehr aufzustehen, könnte man entweder denken, ja, das mache ich jetzt, das hat sowieso keinen Sinn. Wenn ich das so fühle, dann ist das bestimmt richtig und rausgehen kann ich ja auch morgen noch. Oder man sagt sich, das letzte Mal hat es auch gut funktioniert. Vielleicht wird es ja doch schön. Ich kann ja jederzeit gehen. Also so einen kleinen Pep-Talk für sich selbst und dann geht man doch raus.
Ja.
Also typische quasi Mindsets, also irgendwie Dinge oder Rahmen, die man über die Welt legen kann, die ganz gut funktionieren, die auch modern sind, sind so Wachstums-Mindset. Also, dass man Dinge, die nicht so laufen wie gedacht, nicht als Fehler sieht, sondern als Gelegenheit, um zu lernen. Das Reframing.
Mhm.
Und ja, oder so. Ein anderes, das der Begriff ist Assuming Positive Intent. Also in jeder Interaktion, die man mit anderen Menschen hat, versuchen sich zu fragen, was könnte der andere damit Positives bezwecken wollen.
Mhm.
Zu einem Verhalten. Also auch wenn es erstmal so erscheint, als wenn es negativ ist, was er tut.
Ja.
Sieht.
Reden wir noch kurz über Social Media. Mein Eindruck ist, mein sehr subjektiver, seit ich kaum mehr auf Social Media bin, ist mein Leben viel schöner. Aber als Journalist oder öffentliche Person, glaube ich, noch erschwerend dazu kommt, weil man einfach auch sehr viele Scheiß-Nachrichten bekommt. Aber prinzipiell gibt es auch in den letzten Jahren irgendwie in den USA so eine halbe Panik, was Social Media mit uns macht. Gleichzeitig, also kann Social Media kann eine Quelle von, man kann dort tolle Leute kennenlernen, neue Impulse, man kann sich weniger alleine fühlen, aber gleichzeitig kann es einem auch die Zeit stehlen für Beziehungen, für Achtsamkeit, für also genau dieses eben nicht wahrnehmen, was ich gerade mache, sondern ich verliere mich im Feed. Gibt's da, kann man da irgendwie unterm Strich sagen, Social Media für unsere Glück und Zufriedenheit, gut oder schlecht? Oder wie siehst du das?
Du hast es ja auch schon angesagt, das ist ein Werkzeug wie alles andere. Mhm. Also wenn man es benutzt und sich Feeds abonniert, die einen dazu anregen, zu vergleichen, am besten noch mit Leuten, die irgendwie in Dingen besser sind als man selber,
ja.
dann ist es natürlich schlecht. Und das ist, glaube ich, auch mitverantwortlich für die negativen Effekte, die da berichtet sind. Aber wenn man es auf eine Weise verwendet, also bewusst gewählt, das ist wieder die freie Wahl, und eben aktiv, also proaktiv, nicht einfach passiv den Feed durchscrollen, sondern proaktiv und sich genau die Informationen holt und genau den Menschen in Kontakt tritt, mit dem man in Kontakt treten will, dann ist das natürlich auch eine Riesenchance. Mhm. Also ich bin froh, in einer Welt zu leben, in der ich also mit 3 Mausklicks irgendwie mit jedem Menschen potenziell kommunizieren kann. Das ist ein Riesenluxus und sicherlich kann man das auch so für seine Mission einarbeiten.
Inga, gibt es am Ende noch Organisationen oder Bücher oder Insta-, TikTok-Kanäle etc., die du gerne vor den Vorhang holen möchtest? Ich fand zum Beispiel das Happier Lives Institute sehr interessant, von dem du mir erzählt hast. Ich kannte das nicht. Ich interessiere mich sehr dafür. Also ich spende jedes Jahr 10% von meinem Einkommen, wie ich auch bei dir gelernt habe. Das erhöht auch mein Wohlbefinden.
Und
mein
stimmt das für dich, subjektiv betrachtet?
Oder? Ich bin mal... Also zum Beispiel, es waren jetzt diese Woche 2 so Sanitäter an meiner Wohnungstür und ich schicke sie dann wieder weg und fühle mich dann nicht gut dabei, weil ich weiß, ich spende eh jedes Jahr meine 10%. Vielleicht würde ich mich besser fühlen, wenn ich denen das Geld gäbe.
Spannend. Ja, ich hab genau über diesen Konflikt auch mal nachgedacht, weil man ja eigentlich, also wenn man Obdachlosen vorbeigeht zum Beispiel oder also generell, wenn einen eben jemand persönlich um was bittet, fühlt es sich anders an, als wenn man quasi selber aktiv wohin spendet.
Ja.
Ich glaube, es sind tatsächlich 2 verschiedene Arten, was Gutes zu tun. Das eine ist eben dieses alltägliche, was will ich für ein Mensch sein in meiner Umgebung? Und das andere ist so ein, ideeller Akt.
Ja, voll. Mhm. Ich mache auch tatsächlich beides. Also ich weiß, auch wenn mein Euro in einem Moskitonetz in Uganda mehr ein Leben retten würde, als wenn ich das jetzt einem Obdachlosen gebe, mache ich trotzdem beides und das optimiert, glaube ich, mein Wohlempfinden.
Ja, das mache ich auch so.
Und ich glaube, was mir schon Zufriedenheit stiftet, ist so, vielleicht diese jetzt tausende Euro an GiveDirectly zu überweisen, macht jetzt nicht viel mit mir, aber prinzipiell weiß ich, ich lebe auf der Basis meiner Werte und wenn ich das Geld jetzt eher für eine größere Wohnung ausgeben würde, dann würde ich wahrscheinlich umgekehrt unzufriedener sein. Vielleicht macht es, I don't know. Genau, aber das Happier Lives Institute, für das kann man zum Beispiel spenden und ich kannte das nicht, finde ich sehr spannend und da wird auch evaluiert, welche Interventionen gibt es, die pro Einheit Glück am effektivsten ist. Und da ist zum Beispiel so Gruppentherapien gegen Depressionen in einigen afrikanischen Ländern. Also das werde ich auf meine Spendenliste mitnehmen. Gibt es sonst noch Dinge, die du uns empfehlen möchtest?
Also das Happier Lives Institute ist ja auch unter anderem auch angehaftet der effektiven Altruismus-Community. Ich weiß nicht, ob du in einem Podcast schon mal...
Ich habe eine Folge dazu.
Ja,
voll.
Ja, also viele der Menschen, die in der Community sind oder auch an verschiedenen Course Areas, sagt man dort, also die größten Probleme auf der Welt, die zu am meisten Leid oder Sterben führen, arbeiten, sind unheimlich interessant. Also nicht nur schlau und empathisch, sondern auch einfach inspirierend. Also wenn du da mit mehr Leuten sprechen möchtest. Ich stelle gerne Kontakte her.
Oder gerne.
Kann ich dir noch was Bestimmtes empfehlen? Ich werde Empfehlungen schicken.
Gerne. Gebe ich in die Podcast-Beschreibung. Magst du kurz noch über Rethink Wellbeing sprechen?
Rethink Wellbeing, ja. Ich habe eine eigene Charity gegründet, auch basierend auf den effektiven Altruismus-Prinzipien. Und wir haben begonnen mit einem Programm, auch Gruppentherapie, das durchgeführt wird von Freiwilligen. Und wir haben angefangen, das für Leute anzubieten, die sehr viel Gutes tun, weil durch die Therapie tatsächlich nicht nur das Lebensglück steigt, sondern je glücklicher man ist, umso produktiver ist man auch. Also pro Person, das haben wir jetzt zweimal hintereinander nachgewiesen, sind es so ungefähr 6 Stunden pro Woche mehr, die sie produktiv sein können und arbeiten können. Und in der Zeit kann man halt sehr viel Gutes tun. Das heißt, wenn man für eine Organisation arbeitet, die effektiv was Gutes tut, dann ist das eben die Zeit, die man mehr effektiv was machen kann.
Oh, coole genau. Idee.
Und ja, aktuell, da freue ich mich schon sehr drauf, ich hoffe, dass das klappt, versuchen wir Funding einzuwerben dafür, dass wir unser Programm umsetzen können mit Large Language Models. Also ich bin gespannt zu sehen, ob man das Ganze auch mit Chatbots durchführen kann.
Mhm.
Und zwar so, dass man nicht dann das Engagement der Leute verliert. Also ein Problem mit digitalen Therapien ist, dass Leute dann abspringen. Also kennt jeder, wenn man sich eine App runterlädt, irgendwie nach einer Woche ist man in 90% der Fälle einfach nicht mehr daran interessiert. Und wir haben aber Ideen, wie man das vielleicht so hinbekommt, dass es trotzdem genauso effektiv bleibt wie 1:1 Psychotherapie, was wir jetzt schon zweimal nachgewiesen haben. Also denn wenn das klappt, dann könnte man uns auch in Low-Middle-Income-Countries verwenden, also zum Beispiel in Nigeria oder das wäre vielleicht unsere erste Zielgruppe oder in Indien.
Toll. Liebe Inga, danke für deine Zeit.
Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Was nehme ich mir mit? Erstens, es gibt ein Grundniveau an Zufriedenheit oder Glück. Das liegt an unseren Genen, an unserem Aufwachsen und das können wir uns nicht aussuchen. Manche Menschen wachen auf und sind, ohne dass irgendwie was Großartiges passiert wäre, ziemlich gut drauf und andere eher missmütig oder grummelig. Daran können wir nichts ändern, sondern damit müssen wir leben lernen und arbeiten und darauf kann man dann aber aufbauen, egal wie hoch oder niedrig dieses Grundniveau dann tatsächlich ist. Zweitens, Beziehungen sind der wichtigste Faktor für langfristiges Glück und ein gutes Leben. Wer ein paar Menschen in seinem Leben hat, auf die er sich verlassen kann, die er, wenn er oder sie Probleme hat, mitten in der Nacht anrufen kann, Personen, mit denen er oder sie tatsächlich so sein kann, wie man immer ist, sich nicht verstellen muss, sondern angenommen und geliebt wird, das ist schon die halbe Miete für ein gelungenes Leben. Auch viele negative Dinge, die Glück im Leben negativ beeinflussen, wie Krankheiten, Gesundheitsprobleme, Todesfälle, all diese negativen Dinge, auch im Job oder mit Einkommen, werden durch gute Beziehungen zum Teil abgefedert. Drittens, der zweite große Faktor für ein zufriedenes Leben ist, einen Sinn im Leben zu empfinden. Und das ist wieder extrem subjektiv. Es kann für manche Menschen sein, dass sie die Welt jede Woche besser verstehen wollen. Für andere kann es sein, dass man die eigenen Kinder erzieht, für andere Spiritualität. Es kann sein, dass man ein Unternehmen aufbaut und das sehr viel Sinn gibt, dass man sich für die Gemeinschaft engagiert und so weiter. Aber so einen eigenen Sinn, die eigene Daseinsberechtigung quasi zu klären, das gibt sehr vielen Menschen ein gutes Gefühl und sorgt für Zufriedenheit im Leben.
So, das war wieder eine interessante Folge von Andreas und seinen Gästen. Hoffentlich habt ihr euch wieder viel mitgenommen. Für mich war wieder einiges mit dabei und das ist eben auch meiner Meinung nach das Tolle. Ich bin Uwe, Hörer des Monats, Sportkommentator, Eventmoderator, aber ich brauche auch außerhalb meines Berufs ein bisschen eine Bildung. Irgendwas aus der Vergangenheit, das man in die Gegenwart, aber auch in die Zukunft mitnehmen kann und deshalb finde ich die Mission Erklär mir die Welt und Erklär Podcasts grundsätzlich ganz, ganz wichtig. Unterstützt uns bitte alle gemeinsam, damit wir hier unser Wissen weiterhin teilen und verbreiten können. Hinter den Kulissen sind aber auch mit dabei Valentina Pfadner und Thomas Pelkmann für die Mitarbeit, Alexander Kommann von Domotion für Kamera- und Videoschnitt, Dominik Lanterdinger von Audio Funnel für den Audioschnitt, Therese Ilias und Stefan Lastnik von Missing Link, danke für die Vermarktung. Wir bedanken uns aber vor allem bei allen Unternehmen, Firmen und Co., die im Podcast Werbung schalten und uns auch unterstützen. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt übrigens auf erklärmir.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte direkt zu Therese und Stefan von Missing Link und die Kollegen, Kolleginnen dort kontaktieren. Ein großes Danke geht aber an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren und euren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Helft uns weiterhin bei der Mission für mehr Bildung und Aufklärung und das Projekt. Ihr wisst, es könnt ihr unterstützen auf erklärmir.at/support. Danke, dass ich der Hörer des Monats sein durfte. Viel Spaß weiterhören beim Lernen, beim Erklären, beim Zuhören. Euer Uwe.